Hallo Menno, willkommen in deinem Podcast.
Hoi Klaus.
Ich freue mich, dass du mich heute hier hast.
Der Klaus und ich haben darüber geredet, dass es amig so langweilige Einführungen gibt in Podcasts und er hat sehr spontan gesagt, dann stelle ich dich doch vor.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Klaus Meier, Dozent an der ZHW Soziale Arbeit. Du hast, glaube ich, 6 CAS. Ist das richtig?
Ja, 2 Master, glaube ich, 6 CAS.
Ich bin immer wieder beeindruckt, was für Fachexpertise du vorbringst. Und heute geht es um rückfallpräventive soziale Arbeit. Was ist das, was dich kützelt, immer wieder an diesen Themen dran zu sein? Im Strafvollzug, rückfallpräventive soziale Arbeit, risikoorientierte soziale Arbeit. Was steckt da drin, wo dich nicht loslässt?
Ich war lange in der Psychiatrie und da waren die Patienten eigentlich froh, wenn sie Termine beim Psychologen bekommen haben. Wollten eigentlich eher mehr. So, ich war es eigentlich gewohnt, dass man sich gefreut hat, wenn ich aufgetaucht bin. Und dann bin ich gewechselt zur Justiz. Und da war es mit einem Schlag komplett anders. Die wollten ihre Ruhe von mir und sicher keine Gespräche mit dem Psychologen. Und das hat mich einerseits schockiert und andererseits war ich völlig fasziniert davon, dass ich jetzt mit Leuten über Dinge reden soll, über die, die nicht gerne mit mir reden. Und dass ich jetzt mit Leuten reden soll, die gar nicht so gerne mit mir reden wollen.
Kannst du das Beispiel bringen?
Ja, also als ich gekommen bin, haben wir gleich diesen Modellversuch gestartet, wo wir solche rückfallpräventiven Trainingsprogramme entwickelt haben. Lernprogramme hießen das, die Idee kam aus Holland. Dort gab es sogenannte Lernstrafen. Die Leute wurden dazu verurteilt, etwas zu lernen, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Und die Idee war einfach, das wollen wir hier in Zürich auch haben. Und dann war die Vorgabe, entwickle ein Trainingsprogramm, bei dem die Leute sehr schnell über ihr Delikt reden. Und ja. Die Vorstellung war ja damals, wir müssen erstmal ein halbes Jahr Beziehungsaufbau machen, bevor wir solche heiklen Themen ansprechen können, unangenehme Sachen. Und hier hatten wir jetzt nur 10, manchmal vielleicht auch 14 Sitzungen Zeit. Das heißt, wir mussten spätestens bei der zweiten Sitzung an dem Punkt sein, an dem es heikel wird und wehtut.
Und wie ist euch das gelungen?
Ja, wir haben es einfach gemacht.
Ist euch das gelungen?
Ja, wir haben es einfach gemacht und es hat geklappt. Ja, also eins habe ich halt festgestellt, die straffällig gewordenen Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, hatten eine gewisse Bereitschaft anzuerkennen, dass jetzt, wo sie bei der Justiz sind, es irgendwie angemessen ist, über die Gründe zu reden, warum sie überhaupt da sind. Das Zweite ist, dass ich merke, die haben jede Menge Befürchtungen gehabt, wie man jetzt mit ihnen umgeht, wie man sie sieht, ja, dass man vielleicht von oben herab aus moralisch höheren Positionen ihnen sagt, wie kann man nur solche Dinge tun. Und in dem Moment, wo sie gemerkt haben, das ist überhaupt gar nicht so, da ist Interesse da, ehrlicher Respekt, waren die oft sehr positiv angetan. Und das Dritte ist, natürlich kann man ein paar Fehler machen, wir haben die alle gemacht und dann da eben davon gelernt.
Kannst du einen von deinen Fehlern nennen?
Ja, also ich zum Beispiel bin von vornherein davon ausgegangen, wer Delikte begeht, hat da und dort Probleme. Lasst uns doch gleich über diese Probleme reden. Und habe dann eben gemerkt, dass die Klientinnen und Klienten völlig andere Vorstellungen hatten. Also sie haben völlig anders ihr Delikt verarbeitet gehabt. Es ist ein dummer Zufall gewesen. Es lag nur am Alkohol. Ich war völlig außer mir. Ich kenne mich so nicht. Das war ich nicht. Oder das Opfer. Also einer hat gesagt, Herr Meier, wenn Ihre Frau Sie so provozieren würde wie meine mich, dann säßen Sie auch hier.
Ja.
So. Also die Vorstellung, ich habe eine Entscheidung getroffen, vielleicht nicht bewusst, aber doch ist die Entscheidung in meinem Hirn irgendwo gefallen, dass ich jetzt zuschlage oder dass ich jetzt irgendetwas mache, was gesetzlich verboten ist. Diese Vorstellung, die hatte ich. Aber meine Klienten haben das anders wahrgenommen, anders verarbeitet, anders eingeordnet. Und ich musste dann halt lernen, erstmal mit ihnen rauszufinden, wie siehst du das denn? Anstatt von vornherein alles besser zu wissen.
Ja, genau. Danke, dass du über die Fehler auch sprichst. Von dem kann man ja viel lernen. Jetzt müssen wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn rückfallpräventive soziale Arbeit?
Ja, die erste Antwort, um sich dem anzunähern, wäre, es ist soziale Arbeit, die den Auftrag hat, so zu wirken, dass bestimmte Dinge sich nicht mehr ereignen. Zum Beispiel deliktisches Handeln der Klientinnen und Klienten, mit denen man arbeitet. Und die nächste Frage, auf die man dann eben stößt, ist, was bitte sorgt dafür, dass die Leute nicht mehr rückfällig werden?
Was gibt es da für Faktoren, die ihr berücksichtigt? Also ich persönlich denke da schnell an Lebenswelt, Netzwerk. Ja. Wenn ich dir zuhöre, dass die Perspektive von der Adressatin eine ganz andere war, das ist so passiert, ich bin provoziert worden, es war ein Unfall, dann bin ich fest dort. Was gibt es da für Kriterien, die ihr beachtet habt?
Eine Vorstellung, die bis anhin auch unter den Kolleginnen und Kollegen sehr arg verbreitet war, als wir angefangen haben, diese Abteilung aufzubauen, diese Lernprogramme zu entwickeln, war, ich mache soziale Arbeit, halt einfach mit Klienten, die straffällig geworden sind, aber ich mache einfach soziale Arbeit, habe halt diese Art von Klienten. Das bedeutet, ich fördere soziale Integration. Die Haltung, die wir dann wie neu auch in dieses Amt reingebracht haben, in der Bewährungshilfe war eben schon, was machen wir denn mit Leuten, die sozial integriert sind und delinquieren.
Du redest von Abteilung und Amt, kannst du ganz schnell sagen, worum es geht?
Mhm. Damals hat man das Amt für Justizvollzug neu gegründet, das gab es da gar nicht, gell? Im Jahr 2000. So lange ist das schon her, ist das gegründet worden. Vorher gab es den Sozialdienst der Justiz, das Amt für Straf- und Maßnahmenvollzug, das wurde alles fusioniert. Und dann waren die Leute, die Freiheitsstrafen vollzogen haben, therapeutische Maßnahmen organisiert und vollzogen haben, aber auch die, die konkret Bewährungshilfe gemacht haben, waren alle in einem Amt, die saßen alle unter einem Dach. Die Idee war, die Kommunikation zu verbessern, so dass alles mehr aus einem Guss kommt. Und es hat eigentlich auch gut funktioniert.
Und jetzt zurück zu der rückfallpräventiven sozialen Arbeit.
Schau, die Idee war, dass gar nicht so viele Delikte aus sozialer Desintegration heraus geschehen. Ein Beispiel, Straßenverkehrsdelikte sind sehr viele Delikte. Da braucht man ein Auto zu haben und es zu fahren, ist eine teure Sache. Man braucht Geld, wer ausreichend Geld dafür hat, das wäre ein Indikator für eine gewisse soziale Integration. Arbeitsplatz, Ausbildung und so weiter. Oder wenn wir uns anschauen, bei Vergewaltigungen, die passieren in der Regel im sozialen Nahraum, die Leute, wenn wir die untersuchen, die sind nicht sozial desintegriert. Die haben Wohnung, die haben Arbeit, die haben Freundeskreis, Freizeitkontakte, sind in Vereinen und so weiter und so fort. Das heißt, es muss mehr geben, als einfach nur an der sozialen Integration zu arbeiten.
Also lernen wir an der Hochschule soziale Arbeit und wir lernen, dass soziale Integration eigentlich eines der höchsten Ziele ist, wo wir mit unserer Arbeit erreichen wollen. Aber jetzt in dem Fall langt das nicht für rückfallpräventive soziale Arbeit.
Genau, das war unsere Idee, dass es da eben noch mehr und noch andere Dinge gibt. Das meiste, was ich gelernt habe, habe ich dort gelernt in der Auseinandersetzung mit den Klienten. Also eigentlich haben mir die Klienten beigebracht, wie diese Arbeit funktionieren kann. Und eigentlich habe ich gelernt, die verarbeiten ihre Delikte. Und zwar eben, ist noch nicht so schlimm, ich kann nichts dafür und so weiter. Mir ist dann irgendwann klar geworden, dass ich Dinge, die in meinem Leben schiefgelaufen sind, da wo ich Quatsch mache, dass ich eigentlich genauso damit umgehe. Ich gehe folgendermaßen damit um, blöd gelaufen, nächstes Mal passe ich besser auf, kommt nicht mehr vor. Also meine Art, mich mit meinen Fehlern auseinanderzusetzen, dauert 3 Minuten und dann habe ich das verarbeitet. Und das reicht eben nicht, um zu verstehen, was ist eigentlich passiert, was hat mich dazu gebracht, was hat das mit mir zu tun, mit Schwächen, mit Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und mit meiner Art, wie ich mein Leben führe. Und das war unsere Herangehensweise, mit den Klientinnen und Klienten rauszuarbeiten, gemeinsam zu verstehen, was hat mich dazu gebracht, dass ich den Raub gemacht habe oder dass ich meine Partnerin geschlagen habe.
Kategorisieren da dort noch? Also es gibt Delikte auf Grundlage von Krankheitsbildern oder was denn auch immer. Haben da dort Unterschied gemacht?
Die allerwenigsten Delikte sind in Verbindung mit psychischen Störungen. Das sind die spektakulären Delikte. Das sind da, wo auch der Gesetzgeber dann vorsieht, dass man eine therapeutische Maßnahme anordnet, die dann auch sehr langwierig ist, sehr intensiv. Aber die breite Masse, sind Straftaten, die von Menschen begangen werden, ohne dass eine bestimmte psychische Störung da eine große Rolle spielt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl noch stimmt, aber ich habe in Erinnerung, dass zwischen 1 und 1,5% aller Urteile im Kanton Zürich eine therapeutische Maßnahme beinhalten. Womöglich ist der Prozentsatz ein bisschen gestiegen, aber du siehst, es ist sehr gering.
Ja. Ja. Mhm. Was hat es dort für dich sonst noch für wertvolle Erkenntnisse gegeben, wo ihr in diesen 10, 14 Sitzungen relativ schnell habt müssen zu diesem Delikt kommen? Also dort an ein Gespräch führen, wo man eigentlich selber nicht möchte. Also jetzt gerade, wenn ich mir vorstelle, Pädophilie, Vergewaltigung von einem Kind, du hockst als Sozialarbeitende dort und du musst jetzt auf das Delikt ansteuern. Wie macht man das? Oder was sind eure Erkenntnisse, wie das an einem Sozialarbeiter, an einer Sozialarbeiterin kann gelingen?
Angenommen, es geht um pädosexuelle Straftaten, wenn der Klient eine diagnostizierte Pädophilie hat, also eine Störung von Krankheitswert, dann findet das Gespräch wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise im Maßnahmenvollzug statt. Und meine Erfahrung ist folgendes: Es ist ein Zwangskontext, die Leute sind gezwungen, sich dazu zu äußern. Ja, auch in den forensischen Therapien ist es so. Meine Erfahrung ist, wenn wir ihnen begegnen mit Respekt, Interesse, die Dinge würdigen, die man auch ehrlich anerkennen und würdigen kann, mit Zuwendung, ja, mit dem Versuch von empathischem Verstehen. Was hat dich dazu gebracht? Wie ging es dir in diesen Momenten? Dann wissen das erstaunlich viele auch zu schätzen. Also in diesen Gesprächen findet eine Qualität statt von Begegnung, von Verständnis, von Interesse, die Betroffenen in ihrem Leben oft nicht so häufig erfahren. Und gar nicht so wenige öffnen sich dadurch und sind dann auch bereit, Dinge zu besprechen, von denen sie sich hinterher selber wundern, dass sie das geteilt haben.
Also mit einem sehr humanistischen Ansatz eigentlich. Ja. Ein Mensch, der einem anderen Mensch gegenüber hockt.
Das finde ich gut, dass du das so sagst. Letztendlich sind es immer zwei Menschen, die miteinander reden.
Ja.
Und nicht eine Funktion und ein Klient. Ich kann mich nicht hinter meiner Funktion verstecken.
Jetzt kann ich mir aber gerade in dem Beispiel, das wir vorher genannt haben, pädosexueller Straftäter sitzt einem gegenüber, kann ich mir das als grosse Herausforderung vorstellen, da ehrliches Interesse oder Empathie zu zeigen. Mhm. Wie macht man das?
Also, das Erste ist, es gibt schon einige, die da arbeiten und die sagen, ich habe selber kleine Kinder zu Hause, ich kriege das nicht hin. Und das, was ich so überblicken kann, also ich kann nicht ständig in alle Einrichtungen reinschauen, aber das, was ich so überblicken kann, wird das dann auch respektiert. Und sonst ist das halt eine Voraussetzung generell für diese Arbeit, auch mit Menschen, die Straftaten begangen haben, dieser Wunsch, sich in die Position des anderen hineinversetzen zu können. Für mich ist so ein Gegenüber wie ein fremder Garten, den ich nicht kenne und den ich betrete. Ja, vorsichtig, respektvoll, aber neugierig. Und wenn du diesen Wunsch nicht verspürst, dann ist es schwierig, solche Gespräche zu führen.
Ja, also dort geht es eigentlich darum, zu erörtern. Klar, man hat eine Akte, man hat ein Delikt. Mhm. Findet natürlich sofort irgendwie auch eine unbewusste Stigmatisierung statt. Und es geht aber darum, zu erörtern, hey, wo gibt es eigentlich schöne Blumen oder Büsche oder Pflanzen in dem Garten, wo man eigentlich anhand von dem Delikt gar nicht schnell kann erkennen kann, sondern man muss sich auf die Suche machen danach.
Ja, die schönen Blumen sind natürlich eine Zugabe und sie sind auch wichtig. Aber nein, eigentlich geht es darum, dass man guckt, was ist. Und vor allem halt die Sachen anguckt, die auf den ersten Blick nicht so schön sind. Im Grunde begleite ich und leite mein Gegenüber an, bei sich selber hinzugucken. Und ich biete einfach einen Rahmen von Interesse, von Verständnis. Und ganz wichtig, Verständnis ist nicht ein Verständnis, sondern von Verständnis in einem Ausmaß, dass es meinem Gegenüber leichter wird, dahin zu schauen.
Und was ist denn das übergeordnete Ziel? Weil Sozialarbeitende führen die Gespräche, es sind keine therapeutischen Gespräche. Ja. Man geht voll dort an, wo es wehtut oder wo ich jetzt davon ausgehe, dass es wehtut. Ja, es ist in dem Sinne ein Zwangskontext auch dahingegen, dass man die Person zwingt, darüber zu reden. Mhm. Und mit was für einem Ziel?
Oh, jetzt hast du eine ganze Menge von wichtigen Punkten angesprochen. Ich schaue mal, dass ich mich entlanghangel. Ja. Und wenn ich was übersehe, dann weise mich bitte darauf hin. Mhm. Das Erste ist, Sozialarbeiter sind keine Therapeuten. Ja, Aber ich denke mir, es sind persönliche Gespräche. Es geht wieso darum, zu verstehen, was bei mir als straffällig gewordenem Mensch los ist, was damals passiert ist. Weißt du so, und du kannst auch mit deinem Nachbarn irgendwie in der Gartenbank vorm Haus mit einem Gläschen Wein plötzlich ein sehr persönliches Gespräch haben. Also ich finde, persönliche Gespräche sollten nicht nur Therapeuten oder Priestern vorbehalten sein, sondern eine Begegnung zwischen zwei Menschen sollte das ermöglichen, ja. Es ist ja nicht so, dass wir von den Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass sie Störungen von Krankheitswert behandeln.
Ja.
Aber sie führen mit ihrem Gegenüber eine Auseinandersetzung, was ist da eigentlich passiert? Der andere Punkt, den ich noch in Erinnerung habe von deiner Frage, ist der des Zwangskontextes. Zwang ist eigentlich, wenn man uns fesselt und uns gegen unseren Willen Medikament spritzt oder so, das ist Zwang. Aber da bin ich bin verpflichtet, das wird von mir erwartet. Ich finde, der Unterschied zwischen Pflicht und Zwang ist immer, dass ich mich bei einer Pflicht auch dagegen entscheiden kann. Als Klient kann ich mich auch dafür entscheiden, zu sagen, es geht dich nichts an, ich rede nicht mit dir drüber. Dann habe ich halt die ganzen Nachteile, die ich dann im Vollzug habe, wenn ich in meiner Mitwirkungspflicht nicht richtig nachkomme.
Das wird sanktioniert.
Nicht sofort, nicht unbedingt, aber es wird irgendwann mal entschieden. Jetzt, wenn wir beide zum Beispiel im Freiheitsentzug sind, im Strafvollzug, wird irgendwann geguckt, wann bekommen wir Urlaub, welche Art von Urlaub bekommen wir, sind wir nach 2/3 der Strafe, werden wir auf Bewährung entlassen oder später, weißt du so, das sind alles Dinge, die wir natürlich im Kopf haben.
Ja. Ja. Jetzt mache ich einen großen Gump zu der Jugendkultur, Jugendarbeit, wo ich herkomme, dort im Jugendtreff. Haben wir Jugendliche gehabt, die auf mich angesprochen haben oder auf meine Mitarbeiterin. Die haben das selber können wählen. Oder? Und das ist, passiert ja sehr intuitiv, auf wer dass sie sich einlassen haben. Da haben die Klienten eigentlich keine Wahl. Oder bietet man ihnen eine? Also ich kann mir vorstellen, dass ich es nicht schaffe, mit jeder Person, die mir gegenüber sitzt, ein Gespräch in die Richtung zu lenken, wo es dann Früchte abwirft.
Das ist ein interessanter Punkt, der vom persönlichen Matching. Ich finde es schwierig. Ich habe schon mitbekommen in der einen oder anderen Einrichtung, wenn es überhaupt nicht funktioniert hat, dass man dann auch schon über einen Wechsel der Bezugsperson nachgedacht hat. Ich komme jetzt halt aus dem therapeutischen Bereich und die meisten therapeutischen Einrichtungen handhaben es schon so, dass ein Wechsel extrem hochgehängt wird, sehr selten stattfindet. Man befürchtet dann einfach, sobald es in der Beziehung schwierig wird, sobald du in der Therapie an belastende Punkte kommst, sagen die Patienten, ach, ist mir zu unangenehm, ich will einen anderen Therapeuten. Und ich habe noch so die private Theorie, dass die Therapeuten auch verhindern wollen, dass es unter den Patienten so eine Art Beliebtheitswettbewerb gibt. Gell? Zu wem will man, von wem will man weg? Es ist natürlich besser, wenn man diese Themen raushält. Betroffen ist man natürlich dann schon, wenn man als Patient an jemandes gerät, wo man das Gefühl hat, das geht gar nicht.
Gut, jetzt stelle ich mir aber vor, dass das persönliche Matching stimmt, respektive sie gar keine andere Wahl haben mit mir. Und jetzt liegt das Delikt offen auf dem Tisch und wird besprochen. Was passiert nachher damit?
Die Strategie wäre eigentlich, dass wir sehen, was sind die Ursachen. Also was habe ich damit zu tun, dass ich mich so gehandelt habe und was hat das Leben, das ich führe, damit zu tun. Ja? Technisch können wir das als Risikofaktoren bezeichnen, als Personen und als umweltbezogene Risikofaktoren. Die Idee ist, wenn ich jetzt noch derjenige bin, der ich damals war und wenn mein Leben ungefähr noch das ist, was es damals war, oder wenn wir beide im Gefängnis sind, wenn mein Leben wieder das wird oder wieder so wird, wie es damals war. Wenn also alle Dinge wieder so sind, wie sie damals beim Delikt waren, warum sollen wir dann jetzt uns entspannt zurücklehnen und sagen, das kommt nie wieder vor? Also aus dem Modell, was wir entwickelt haben, können wir dann ableiten, was müsste ich verändern, damit es nicht mehr dazu kommt. Das Problem ist, dass sich Dinge im Leben, die sich eingeschliffen haben, extrem schwer verändern lassen. Natürlich kann man leicht sagen, such dir Freunde, die nicht kriminell sind. Aber es sind deine Sandkastenfreunde. Das sind die einzigen, die du hast. Du kannst dir Freunde nicht am Automaten ziehen. Du kannst nicht aus der Strafanstalt kommen, in den Squash-Club gehen und sagen, ich komme aus dem Gefängnis, wollt ihr meine Freunde sein? Das ist schwierig. Ja, noch viel schwieriger ist es, wenn wir angenommen, du wärst mein Klient und wir feststellen, du wärst ein bisschen impulsiv. Du kannst mit Wut nicht so gut umgehen oder dich interessieren Regeln nicht. Dich interessieren die Bedürfnisse und Rechte anderer Leute nicht so sehr. Du interessierst dich in erster Linie für deine Wünsche und Ziele. Das dann einfach zu verändern, ist A, sehr langwierig und anstrengend und B, kann nur gelingen, wenn man es wirklich will. Da fangen dann auch inhaltlich die Schwierigkeiten an. Das ist eine Ebene von Schwierigkeiten. Jetzt haben wir es verstanden. Ja? Wie können wir die Person dazu bringen oder wie können wir sie dazu begleiten, dass sie tatsächlich Dinge verändert? Das andere ist, dass ich halt eben auch gelernt habe und das hat mich am Anfang überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber jetzt im Nachhinein macht es für mich Sinn und ist verständlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit einer sozialarbeiterischen Grundausbildung Mühe haben mit dieser Herangehensweise, weil sie ein komplett anderes Verständnis davon haben, wie sie mit Klienten arbeiten.
Kannst du das Beispiel nennen? Mhm.
Also ich mache gerade eine Untersuchung bei der Bewährungshilfe in Österreich und habe da sehr viele Interviews geführt, deswegen kann ich da mal einen Augenblick aus dem Vollen schöpfen. Mhm. Eine Vorstellung ist zum Beispiel, ich bin anwaltschaftlich für meinen Klienten da. Ich unterstütze den bei dem, was der will. Ne? Und das ist eine völlig andere Haltung, wie ich führe mit dem Gespräch über Themen, die ihm unangenehm sind. So. Ja. Und wenn mein Klient will, dass er nicht mit mir über das Delikt redet, wenn mein Klient sagt, das finde ich sehr unangenehm und belastend, dann sage ich, okay, dann eben nicht. Oder aber auch diese Haltung, mein Klient ist ohnehin Opfer des Systems. Ihm ist ohnehin ein Leben lang übel mitgespielt worden. Ich unterstütze den jetzt darin, dass er sich wehren kann, dass er sich verteidigen kann. Und dann haben wir noch diese ganz große Diskussion über eben Ressourcenorientierung, wo man eben auch sagen kann, wir interessieren uns nicht so sehr dafür, was damals alles schiefgelaufen ist, sondern dass dieser Klient ein Leben führen kann, das ihm gefällt und das ihm passt.
Ja.
Man also quasi schwierige, unangenehme Themen auch ausklammert.
Das ist eigentlich die Norm von vielen Sozialarbeitenden. Ja. Mhm. Kulturell auch prägt, oder? Oh, das geht mir nicht an, oh, das ist viel zu persönlich. Mhm. Aber ihr stechend eigentlich genau drin.
Ja, genau.
Gibt es Herausforderungen, wo dir immer wieder begegnet sind, wenn du die Gespräche beobachtet hast?
Eins der größten Probleme ist, wenn wir uns vornehmen, dass wir in einem Gespräch bestimmte Ziele erreichen. Ja, also wenn ich nenne das so eine Art therapeutische oder beraterische Ungeduld, wenn wir Ergebnisse sehen wollen, wenn wir Lösungen haben wollen. Das hier ist sehr viel mehr klärungsorientiert. Was ist los? Es geht sehr viel mehr um Verstehen als um Lösen.
Ja. Ja?
Nicht alles, was wir verstehen, ist gleich ein Problem, sondern es geht um Erkunden. Und das ist eine andere Orientierung, eine andere Perspektive, die meiner Meinung nach viel zu kurz kommt. Sozialarbeit ist unglaublich stark orientiert an, wo ist das Problem, was sind die Lösungen, fertig, nächstes Thema, nächster Klient.
In 6 Monaten Zack. Kommt der raus, der muss wieder funktionieren.
Ja, genau. Und da habe ich eben bei vielen in der Supervision oder in Seminaren wahrgenommen, dass ein enormer Druck herrscht. Ich muss jetzt hier ein greifbares Ergebnis produzieren in diesem Gespräch. Da leiden einige dran. Und der Schmerz bei unserer Arbeit fängt immer dann an, wenn wir einen Auftrag annehmen oder uns selber einen Auftrag geben, den wir im Augenblick mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht erfüllen können.
Ja.
Also Tempo runter, Anspruch runter, genauer hingucken, mehr im Hier und Jetzt sein, mehr schauen, was beim Gegenüber los ist. Das hilft.
Und trotzdem ist es natürlich eine grosse Challenge, so deliktorientiert ins Gespräch hineinzugehen. Und ich denke daran, also Grundausbildung habe ich, ist jetzt auch schon ein Zeitchen her, ein Modul gehabt, Gesprächsführung, Gesprächsmethodik. Und dort haben wir 2 Sessions gehabt, oder? Die klassischen Rollenspiele, wo niemand sich daran hat wollen beteiligen.
Wo jeder leidet.
Genau.
Und jeder sich vornimmt, nie wieder. Nie wieder.
Genau. Ja. Und dann mache ich den Vergleich zum Sport, Spitzensport. Mhm. Also sozialarbeiterische Gespräche sind eine andere Art von Spitzensport, wenn man so will. Da wird aber Tag und Nacht trainiert, analysiert, wiederholt. Ja. Und dann denke ich, müssen wir nicht viel mehr dort auch investieren, damit man in diesen Gesprächsführungen besser wird? Was hast du dort für Erfahrungen?
Also erstens, du brauchst nicht jammern als Sozialarbeiter. Ich als Psychologe habe gar nichts gelernt. Wir lernen nur forschen und sonst gar nichts. Einfach null.
Ja. Ja,
wir mussten uns alles selber beibringen. Also, und dafür gibt es ja die Weiterbildung. Ich lebe davon.
Ja. Ja,
unser Institut finanziert sich zum guten Teil über Weiterbildung. Das ganze Departement Weiterbildung ist ein riesen wichtiges Thema. Und dann denke ich, macht ihr eure akademische Grundausbildung. Da habt einfach das bisschen Gesprächsführung. Ich glaube, es ist heute mittlerweile schon mehr, als es damals war. Aber macht einfach so viel, wie ihr wollt. Und wenn ihr dann wirklich mehr braucht, dann willkommen in der Abteilung Weiterbildung des Departements Soziale Arbeit.
Ja. Sehr ein schöner, inoffizieller Werbeslogan ist das.
Ja.
Aber ja, mhm. Du sagst einfach, dort wird das wirklich trainiert.
Ja, dafür sind wir da. Ja, das heißt, eine Aufnahmebedingung ist, dass die Interessenten 2 Jahre in der Praxis Erfahrung haben. Das heißt, dass sie anstehen, dass sie merken, wo sie Schwierigkeiten haben. Und wenn sie dann was lernen wollen, wenn es irgendwo wehtut, wenn sie sich so orientiert haben, dass sie wissen, in welche Richtung sie sich bewegen wollen, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt.
Zu der Gesprächsführung möchte ich jetzt zu der Innovation gehen. Einerseits möchte ich dich fragen, wo dass du Innovationen siehst im Bereich von der rückfallpräventiven sozialen Arbeit, und andererseits möchte ich einen Anstoß geben aus Holland. Dort haben sie ein Programm gehabt, wo sie im Strafvollzug ein Entrepreneurship-Programm müssen durchlaufen, sodass sie eigentlich nachher selbstständig könnt werden, wenn sie wieder zurück in die Gesellschaft kommen. Und hast du irgendwelche Ideen, wo du gerne noch würdest wollen entwickeln? Hast du Innovationen, wo du auch aus Europa oder weltweit siehst und das Gefühl hast, das wäre ein guter Ansatz?
Ideen gibt es immer viel mehr wie Zeit, sie zu realisieren. Vielleicht ist es jetzt auch nochmal eine Gelegenheit, einen Bogen zu schlagen zum Anfang von unserem Gespräch über soziale Integration. Das ist überhaupt kein Gegensatzpaar. Deliktorientiert arbeiten oder sozial integrativ arbeiten. Und da sehe ich den wichtigen Punkt, muss möglichst eng miteinander verzahnt werden. Was mir wirklich klar geworden ist und was sehr wichtig ist für mich, dass ich gemerkt habe, auch wenn man aus der Analyse vom Delikt jede Menge Veränderungen ableiten kann, die notwendig wären oder hilfreich, dass man viel Sicherheitsabstand hat zu weiteren deliktischen Ereignissen. Ist es so, wenn diese Veränderungen dazu führen, dass die Leute mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, dass ihnen das Leben so keine Freude macht, dann werden diese Veränderungen nicht langfristig aufrechterhalten bleiben. Und wenn du straffällig gewordene Menschen fragst, was sie in ihrem Leben machen wollen, dann sind es nicht arg viele andere Dinge wie Menschen, die nicht straffällig geworden sind. Die Lebensziele, die Wünsche sind unglaublich ähnlich. Also sie dabei zu unterstützen, Lebensziele zu erreichen, ist unbedingt notwendig. Und was mein wichtigster Punkt wäre, diese beiden Schienen, ja, am Delikt lernen, was schiefgelaufen ist, aber auf der anderen Seite Unterstützung kriegen, sich seiner Ziele bewusst werden und Unterstützung kriegen, sie zu erreichen, das muss unbedingt stärker verzahnt und verbunden werden. Das ist ein Ding, das mich beschäftigt, und deswegen finde ich jetzt diese Geschichte aus Holland, die du erzählt hast, eben auch sehr interessant. Dabei unterstützt werden, ein gutes Leben zu führen, ist absolut notwendig, damit das alles wirksam bleiben kann.
Dann wäre in dem Sinn ja auch rückfallpräventive soziale Arbeit Wunsch oder Ziel von diesen Personen wieder aufzugreifen und zurück auf den Radar zu bringen, das Delikt trotzdem ansprechen, ja, bearbeiten und nebenbei aber Programme anbieten, wo sie wieder näher an ihre persönlichen Ziele führt.
Ja, beides. Es ist nämlich so, wenn wir im Justizvollzug arbeiten, dann ist Rückfallprävention unser oberstes Ziel, aber nicht unseren Klienten. Wenn wir uns vorstellen, dass Ziele immer in so einer Mittelzweckhierarchie miteinander verbunden sind, dann wäre hier die Frage, rückfallfrei bleiben, wozu? Und die Idee wäre, genau das zu verknüpfen. Ich bleibe Rückfall, damit ich Lebensziele erreichen kann, damit ich meinem Sohn ein anwesender Vater bin, damit ich eine Berufsausbildung abschließe, damit ich eine Entwicklung machen kann mit meinem kleinen eigenen Unternehmen und so weiter und so fort. Also wozu dieses ganze Theater mit Delikt und mit Rückfallprävention, dem Ganzen einen Sinn zu geben, das ist, glaube ich, die Basis dieser ganzen Arbeit.
Ja, für mich ist das eigentlich gerade ein schönes Abschlusswort.
Für mich auch.
Klaus, danke vielmals für das spannende Gespräch. Wir sind ein bisschen Freestyle unterwegs gewesen. Wenn du noch etwas möchtest sagen in diesem Podcast, dann ist jetzt deine Chance.
Ja, ich sage vielen Dank für das Gespräch, Menno.
Danke auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns bald wieder bei einer nächsten Folge von Podcast Sozial. Macht's gut. Auf Wiederhören.
Ade.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.